Halbfinale der WM und alles andere ist mir so scheißegal, Digga.
Damit ein sportliches Willkommen hier bei uns bei WM Kompakt. Die deutsche Nationalmannschaft, wir dürfen es zum ersten Mal seit 21 Jahren sagen, steht wieder in einem WM-Halbfinale. Das ist schon mal mega geil, da wollen wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Und wir, das sind dieses Mal Robert, ich grüße dich.
Ducky, grüß dich.
Und Rupert, grüße dich auch.
Hallo.
Hallo nach Hamburg. Und wir dürfen als allererstes mal sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat Robert Heusel ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Happy Birthday erstmal zu deinem 34. Geburtstag.
So ist es, aber als mittlerweile ja fast Basketball-Senior war das ganz schön nervenzehrend, was die deutsche Mannschaft da geliefert hat. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass es geklappt hat, ja, mit diesem Halbfinaleinzug. War ein hartes Stück Arbeit gegen die Letten.
Boah, ja. Rupert, was hast du für ein Spiel gesehen?
Boah, also erstmal Glückwunsch schon mal zu Robert. Man merkt, dass du alt und grantig jetzt wirst langsam. Was habe ich für ein Spiel gesehen? Eins, das mir den Blutdruck noch einige Zeit danach in die Höhe getrieben hat. Sicherlich sportlich gab es bessere Spiele, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Gewonnen ist gewonnen. Wir sind im Halbfinale. Es war ein super spannendes Spiel, was schon mal viel Freude gebracht hat. Dramatisches Spiel mit ganz wahnsinnig vielen Geschichten. Eine Geschichte ist sicherlich, dass Dennis Schröder nicht seinen besten Tag hatte. Ich finde aber, wenn man das komplett darauf fokussieren würde, würde man mehreren Sachen nicht gerecht werden. Einerseits sicherlich auch ihm, weil er zuvor uns durch die WM auch Teil mitgetragen hat. Aber man würde vor allem den ganzen anderen Mitspielern nicht gerecht werden, die abermals eine Top, um im Pep Guardiola-Sprache mal zu sein, Leistung gebracht haben und den Schritt nach vorne gegangen sind, der notwendig war, teilweise ihre Leistung aus den Vorrunden und Zwischenrundenspielen konserviert haben. Man würde Franz Wagner nicht gerecht werden, der ein Top-Comeback abgegeben hat. Also alles in allem runde Sache und ich freue mich aufs Halbfinale und auf das, was noch kommt.
Genau, das wollen wir jetzt auch nochmal vertiefen. Wir haben natürlich wieder unseren langen Arm nach Asien bemüht und werden das Ganze gleich mit Jens Leutnecker besprechen. Zuallererst wollen wir aber noch ganz kurz darauf eingehen, das ist hier keine Dennis Schröder-Bashing oder sonst irgendwas, was uns auch auf den sozialen Medien vorgeworfen wurde. Wir gehen hier ganz sachlich analytisch vor, bringen das für euch in der Breite, in allen Dimensionen vor. Und so hart, wie sich Dennis Schröder selbst gebasht hat, so hart könnten wir ihn nicht mal bashen, würden wir auch nie. Aber wir hören das mal in einem O-Ton nach dem Spiel. Erst Dennis Schröder und danach Franz Wagner. Viel Spaß dabei und jetzt schon mal ein großes Dankeschön an Matthias Marburg für die Anlieferung dieser Stimmen frisch nach dem Spiel.
Also das war einer meiner schlechtesten Spiele in meiner Karriere wahrscheinlich. Aber das sagt alles aus unserem Team. Also wie unser Team gebaut ist. Alle von der Bank, alle, die gestartet sind, haben mich getragen, haben trotzdem sehr geil gespielt und ich glaube, das sagt viel über unser Team aus und natürlich Franz Wagner wieder back, sehr wichtig und deswegen ist er auch MVP des Spiels geworden. Ich bin sehr, sehr froh.
Ja, ich glaube, das macht so ein Team aus. Ich meine, Dennis carried uns in den ganzen anderen Spielen. Ich glaube, es war für mich cool zu sehen, obwohl er ein bisschen gestruggelt hat, dass er immer weiter aggressiv war. Und er setzt immer noch den Ton für uns an. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist das Coole an der Teamsportart, dass wenn es bei einem nicht läuft, dass die anderen das ein bisschen auffangen können. Und es ist aber jetzt vorbei. Das Spiel ist vorbei und wir müssen uns jetzt voll aufs Halbfinale konzentrieren.
Yes, wir konzentrieren uns dann später aufs Halbfinale. Jetzt rufen wir erstmal Jens und wollen mit ihm natürlich die komplette Bandbreite dieses Sieges gegen Lettland besprechen. Hier ist Jens Leutnecker und unser Gespräch mit ihm. Wir begrüßen jetzt unseren verlängerten Arm, dieses Mal auf den Philippinen. Jens Leutnecker ist mit am Start. Du warst der Okinawa-Reporter, jetzt bist du unser Manila-Reporter. Erstmal grüß dich und wie lief die Reise?
Ja, die Reise lief ganz gut, war ein bisschen länger als gedacht, aber so weit, so gut. Ging ja sofort weiter mit den knackigen Spielen. Zwei Halbfinals, Viertelfinals, die jetzt, sagen wir mal, relativ frühzeitig entschieden waren und dann heute zwei richtige Kracher.
Ja, darüber wollen wir jetzt natürlich ausführlich sprechen. Vielleicht noch eins, um uns selber auch so ein bisschen in diese Mannschaft reinfühlen zu können. Wie ist das Jetlag-technisch von Japan auf die Philippinen? Gibt's da was? Gibt's da einen großen Jetlag irgendwie?
Nee, ist kein Thema.
Kein
zwei
Thema.
Stunden für die Mannschaft, Charter, zweieinhalb Stunden Flug, kein Problem. Und alle anderen haben vergleichbare Reisen hinter sich gehabt.
Okay. Dann lass uns sprechen über Deutschland gegen Lettland. Du warst natürlich hautnah mit dabei. Erstmal die Halle. Was hat das für eine Atmosphäre gegeben dort? Wie hat sich das angefühlt? Am Fernsehen war es so, dass viele Letten da waren, die Stimmung gemacht haben. Wenig Deutsche. Stimmung war aber ganz gut.
Stimmung war ganz gut, aber hat man jetzt auch im zweiten Spiel gesehen, die Leute sind gekommen, um Luka Doncic zu sehen. Also auch gestern beim Amerikanerspiel war nicht so viel los. Luka Doncic ist hier der Star. Dann hat man natürlich einige Letten, die da waren und Stimmung gemacht haben. Aber insgesamt war eine gute Stimmung. Es ist jetzt nicht so gewesen, wie es in Okinawa war. Das liegt auch an den Ticketpreisen und wie die FIBA hier die Preisgestaltung gemacht hat. Ansonsten muss man sagen, war gute Stimmung.
Ja, ich glaube, das werden wir, glaube ich, auch nochmal in der Folge, wenn wir dann die WM zusammenfassen oder vielleicht nach dem Finale, auch nochmal drauf eingehen. Das haben wir auch schon von mehreren Leuten gehört, die vor Ort sind, dass da Ticketpreise für den Tag aufgerufen werden, den sich der normale Philippiner mit einem Monatslohn nicht leisten kann. Wie gesagt, das werden wir dann im Nachgang an diese WM dann nochmal aufholen. Robert, aber lass uns doch mal zum Inhaltlichen kommen, oder?
Ja, absolut. Deutschland steht im Halbfinale. Das ist die Quintessenz dieses Viertelfinalspieltags, glaube ich, unfassbar. Und neben diesem Halbfinaleinzug steht auch ein Olympiaticket, denn das letzte Viertelfinale Kanada gegen Slowenien hat ja eine verbleibende europäische Mannschaft, nämlich die Slowenen, aus dem Wettbewerb gekegelt. Und somit steht fest, mit Serbien und Deutschland nur noch zwei Europäer im Wettbewerb. Und somit steht fest, Serbien und Deutschland hat das Ticket gelöst für Olympia 2024 in Paris.
Ja, also gute Nachricht zum Abschluss dieses Spieltages, aber wir wollen natürlich vorne anfangen. Erstmal mit Franz Wagner, der wieder voll mit dabei ist. Jens, wie hast du ihn erlebt? Ich glaube, die ersten Minuten waren noch so ein bisschen dieses Abtasten, was man selber kennt, wenn man umgeknickt ist und dann zurückkommt, die erste Belastung wieder drauf gibt im 100% live. Aber dann hat er sich schon gut eingegroovt.
Klar, Franz Wagner hat heute mal wieder bewiesen, dass er unglaublich wichtig ist für diese Mannschaft. Hat ja nicht nur für Punkte gesorgt, 16 Punkte, sondern auch wichtige Rebounds geholt, 3 Assists gespielt und ist mit einem Plus-Minus von 19 in 24 Minuten aus dieser Partie herausgegangen. Also wir haben den Franz Wagner gesehen, den wir auch alle vermisst haben, sind wir ehrlich, und der heute diese Mannschaft, wie die FIBA das auch getitelt hat, die Wagner-Brüder bringen die Deutschen ins Halbfinale.
Mhm. Sein Antritt war wieder da, seine Layups über die rechte Seite, wo man immer denkt, wie ist er da vorbeigekommen und wie krass finisht er den, haben auch gesessen. Wie hat das aus deiner Sicht die Kaderstruktur verändert, im Gegensatz zu den Spielen davor?
Die Rotation war nach wie vor die gleiche, dass Isaac Bonga gestartet ist. Das hat er sich auch verdient, meines Erachtens. Und der große Vorteil ist, wenn der eigene Bruder der Screener ist, dann wird der eigene Bruder immer dafür sorgen, dass der Screen gut gesetzt ist. Und zwar kann man das auch statistisch belegen. Ich habe das mal gemacht. Also das Wagner-Wagner-Pick-and-Roll ist sowohl für die deutsche Nationalmannschaft als auch für die Orlando Magic extrem erfolgreich. Und es zeigt einfach, dass wenn zwei gut miteinander arbeiten, und das ist natürlich bei Brüdern klar, dass die miteinander Basketball spielen können, dass das wirklich Früchte trägt. Und diese Pick-and-Rolls, diese Franz Wagner oder Wagner-Wagner Pick-and-Rolls haben der deutschen Mannschaft heute einen signifikanten Impuls gegeben, um das Spiel zu gewinnen.
Mhm. Robert, vor allem das Team außenrum, also neben den Superstars, da nehme ich mal Franz Wagner mit rein, der hat zwar ein gutes Spiel gemacht, aber ansonsten das Team außenrum um Dennis Schröder, wenn wir das beim Namen nennen wollen, war, glaube ich, absolut wichtig heute einmal mehr in diesem Turnier. Und man hat irgendwie gesehen, dass dieser zweite Anzug fast genauso passt wie der erste, manchmal sogar ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, von dem oft die Rede ist, dieser Second Unit, dass die Deutschen davon vor allem profitieren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon eine Folge, die wir genannt haben, die Bank ist eine Bank, und das war auch gegen die Letten wieder so. Wenn man sieht, wer da alles von der Bank kommt. Gut, Franz Wagner als potenzieller Starter, kam diesmal von der Bank. Aber die klassischen Backups, die sie bisher waren, Mo Wagner, Johannes Thiemann, Maulolo, wieder überragend performt. Also vor allem finde ich, dass du Wagner, Thiemann auf den großen Positionen haben in der ersten Halbzeit, im ersten Viertel schon der Mannschaft auch energetisch so einen Push gegeben, um überhaupt in dieses Spiel reinzukommen. In dieser 3:13 Start, meine ich, war es, die Mannschaft wirkte wirklich gehemmt. Man hat ja die Anspannung angesehen, diese Favoritenrolle in diesem Duodai-Spiel. Das war nicht einfach. Und dann kommt eben Mo Wagner von der Bank und eben Johannes Thiemann und bringen sofort Impulse. Und beide sind nicht umsonst mit 100% Wurfquote aus dem Spiel gegangen. Sowohl Mo Wagner als auch Johannes Thiemann. Also wirklich nicht zu unterschätzen, die Wichtigkeit dieser beiden Spieler. Erstens, weil sie Energie bringen und zweitens, weil sie auch einfach hervorragend und exzellent effektiv Input geben in die Mannschaft, und das, glaube ich, ist nicht hoch genug einzuordnen.
Die Rolle von Dennis Schröder, die wollen wir gleich noch beleuchten. Ich würde es gerne aber das Pferd von hinten aufzäumen, wie man es so schön sagt. Jens, wenn ihr die Letten angeschaut habt vor dieser Begegnung, was habt ihr für ein Spiel von der lettischen Mannschaft erwartet? Die haben immerhin die Franzosen geschlagen, die haben die Spanier geschlagen, und die, von denen war auch schon klar, Deutschland mag der Favorit sein, aber an sich ist das eine Mannschaft, die immer eklig zu spielen ist. Also was habt ihr davor erwartet und was habt ihr dann tatsächlich auch bekommen gegen diese Mannschaft? Vielleicht erstmal in der lettischen Offensive. Weil ich finde, wenn man sich mit einer Mannschaft schwer tut, ist es ja viel zu einfach zu sagen, wir haben kein gutes Spiel abgeliefert, sondern da gehört eine zweite Mannschaft dazu, die ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Das haben die Letten gemacht.
Ja, ich hole ein bisschen aus und erinnere an das Viertelfinale bei der Europameisterschaft zwischen Serbien und Italien. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Mitbekommen hat es auf jeden Fall jeder, als die Italiener richtig Feuer gefangen haben und die Serben dann einfach fast schon abgeschossen haben, mit zweistellig Punkten in Führung gewesen sind. Und das war so ein Effekt, wo man sagt, da hat eine Mannschaft einfach Feuer gefangen. Und die Letten haben in diesem Turnier unglaublich Feuer gefangen. Ich möchte das belegen anhand einer Shot-Quality-Metrik, die von Synergy erhoben wird. Und zwar schauen die immer, welche Art von Wurf hat der Spieler jetzt bekommen. War das jetzt ein Dreier aus dem Dribbling? War es ein komplett freier Dreier oder ein Layup? Oder war es ein Freiwurf? Und da haben die Letten eine Shot-Quality von roundabout 0,9 Punkten pro Wurf hatten sie sich erarbeitet. Getroffen haben sie aber 1,20 Punkte pro Wurf.
Ist das so ein bisschen, also können wir das so einschätzen wie Expected Goals und Expected, und Goals, die tatsächlich gefallen sind? Im Fußball kennt man das ja mittlerweile.
Ganz genau.
Expected Points und tatsächliche erzielte Punkte.
So sieht's aus. Also, die haben sich Würfe erarbeitet, die ungefähr gesagt 30% Dreier sind. Und diese 30% Dreier haben sie mit 40% getroffen. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht so mathematisch, aber das Prinzip ist, die sind einfach heiß gelaufen und zwar ein komplettes Turnier lang und das passiert. Und es ist heute, und das hatte ich befürchtet, ist auch wieder passiert. Weil wenn du dir anschaust, sind aus dem Spiel herausgegangen und haben 79 Punkte erzielt und hatten die Wurfqualität von 63 Punkten. Ja, zum Vergleich, die Deutschen hatten Wurfqualität von 79 Punkten und haben 81 gemacht. Also normalerweise tangiert sich das immer so in dem Bereich ein. Und irgendwann im Laufe eines Spiels kühlt eine Mannschaft auch ab. Aber die sind einfach nicht abgekühlt. Also der Zagas, der hat einfach alles reingeworfen bei diesem Turnier. Den hat, und da muss man einfach mal ehrlich sein, den hat man vorher nicht auf dem Zettel gehabt. Das ist einfach, der hat das Turnier seines Lebens gespielt. Natürlich ein Davis Bertans, dass der aus dem Spiel mit 6 von 13 Dreiern geht, dann sagst du, ja, okay, klar, ich meine, der spielt NBA, der verdient, was weiß ich, 15 Millionen im Jahr, nur dafür, dass der Dreier fetzt. Okay, gut, dass der beim FIBA-Turnier 6 von 13 wirft, das ist wahrscheinlich, das kann schon passieren. Aber dass der Zagas da alles reinschmeißt, das ist natürlich etwas, was total schwierig ist, weil du kannst ja immer nur so ein bisschen versuchen, was sind die Spielertendenzen, und dann stellst du Daniel Theiss gegen ihn. Ja? So, also du stellst einen der besten Switch-Verteidiger bei diesem Turnier, bei dem 0,75 Punkte pro Switch passieren und dann machen die auf einmal 1,25. Treffen halt einfach. Und dann.
ist eine relativ einfache Erklärung irgendwie. Sie haben aber überperformt. Können wir das so zusammenfassen, oder?
Die haben statistisch einfach überperformt.
Genau.
Die haben viel geworfen und viel getroffen.
Ja. Hat es auch mit der deutschen Verteidigung zu tun gehabt, weil mir kam es so vor, Robert, dass vor allem im 1 gegen 1 oft Probleme da waren, die Letten auch vor sich zu halten. Man hat oft diesen harten Closeout gehabt. Wenn der harte Closeout kam, haben sie es geschafft, vorbei zu penetrieren. Man hat das versucht, irgendwie über das Switching zu lösen, aber auch da immer wieder Probleme im 1 gegen 1 vor allem gehabt. Robert, wie war da dein Eindruck? Und vielleicht kriegen wir von Jens da noch eine statistische Einordnung dazu, falls er die hat.
Ja, ich würde zuerst gern wirklich mal eine Lanze für die Letten brechen. Wir sprechen über die jetzt auch so ein bisschen, ja, das ist die kleine Nation, die sind der Außenseiter, aber du hast es vorher gesagt, die haben Spanien geschlagen, den Welt- und Europameister, die haben Frankreich geschlagen durch ein unglaubliches Comeback in der Schlussphase und die haben ihr Do-or-Die-Spiel gegen Brasilien wirklich hoch verdient und auch deutlich gewonnen. Und zwar haben sie das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert. Und die haben mit Luca Banchi einen exzellenten Coach. Und man hat heute während des Spiels auch gegen die deutsche Mannschaft gemerkt, dass die Mannschaft genau das umsetzt, was Luca Banchi will. Die Ansage war sehr früh im Spiel klar. Wenn Deutschland switcht, gebt ihr den Ball sofort in den Lowpost. Und das haben die Letten gemacht. Sie haben dann entweder direkt den Pass gefunden oder über den Umweg einen Pass auf den Flügel und dann in den Lowpost, vor allem zu Roland Schmitz oder zu Andres Grajulis, der diese Mismatches, die er hatte, gegen Dennis Schröder, gegen die anderen deutschen Guards, wirklich hocheffektiv ausgenutzt hat. Und ich finde, die Letten, sie mögen überperformt haben, aber ich finde, sie haben auch überperformt, weil sie einen ganz strukturierten Basketball gespielt haben und sie sind bei sich geblieben. Sie haben über die kompletten 40 Minuten, auch gegen die deutsche Mannschaft, ihren Gameplan durchgezogen. Sie haben die Würfe, die sie bekommen wollten, auch bekommen. Gut, sie haben sie hochprozentig getroffen, aber da steckt ja schon ein Plan dahinter. Also die sind eklig zu spielen. Daher sollten wir die Letten jetzt nicht darauf reduzieren, die musste man eh schlagen und Deutschland hat ein schwaches Spiel gemacht. Ja, das mag so sein, aber das lag wirklich, glaube ich, auch an den Letten, die sowohl defensiv wie offensiv wirklich schwer zu greifen waren für die deutsche Mannschaft, weil sie sich extrem gute Abschlüsse eben auch erarbeitet haben.
Ja. Kurzer Einschub zu Luca Banchi, der ja aktuell Trainer bei SIG Straßburg ist, der die Telekom Baskets so nah an einer Champions League ausscheiden hatte, wie keine andere Mannschaft während der vergangenen Saison. Also das nur nochmal zur Erinnerung, auch da hat er schon gute Leistung abgeliefert. Jens, kannst du diese deutsche Defensive irgendwie statistisch erklären? Warum haben die Letten es geschafft, überzuperformen? Hat das damit zu tun gehabt, dass die Deutschen unkonzentrierter waren, nicht so griffig waren wie in den letzten Spielen? Oder passiert sowas einfach, dumm gesagt?
Nee, die haben einfach getroffen. Und das war meines Erachtens super Analyse von Robert. Und das sieht man auch an den Zahlen im Switch im Lowpost, 10-mal den Ball reingegeben, 15 Punkte kreiert.
Ja.
Die beiden Jungs sind natürlich auch prädestiniert dafür, einen Switch auszunutzen, weil es sind, ich sag mal, für Center-Spieler relativ kleine Spieler, aber richtige Koffer, die dann den Spieler, du kommst dann nicht mehr wieder vor den, weil der dann den Hintern richtig rausschreckt. Und das haben die richtig gut gemacht. Und die Guards haben diese Anspiele sehr gut inside gebracht. Also ich muss sagen, das war die Mannschaft, die die Switching-Verteidigung der deutschen Mannschaft so gut ausgenutzt hat, wie meines Erachtens keine Mannschaft vorher im Turnier. Taktisch, technisch, ganz klarer Plan, ist sehr gut umgesetzt und völlig zu Recht im Viertelfinale einer FIBA-Weltmeisterschaft.
Ja. Dann lass uns auf die andere Seite des Feldes schauen, auf die Offensive der deutschen Nationalmannschaft, die sehr viel mehr gestruggelt hat als in den vergangenen Spielen. Wir haben das gegen Georgien schon erlebt, wir haben das auch im Spiel gegen die Slowenen erlebt, dass die ersten Viertel, jeweils das erste Viertel des Spiels gegen die Slowenen, sogar die erste Halbzeit oder gegen die Georgien war es die ganze erste Halbzeit, dass es da nicht ganz so rund lief. Die Mannschaft hat aber irgendwann reingefunden in dieses Spiel. Dieses Mal war das nicht der Fall. Ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungen dafür. Eine, die sehr nahe liegt, lassen die Statistiken von Manu Baranjak rauslesen. Der hat ja auf Twitter gepostet, die Playtime-Stats, wo sehr deutlich rauskommt, dass sie viel mehr Isolationen gespielt haben, die deutsche Mannschaft, als in den letzten Spielen. Dadurch viel weniger Assists und dabei auch noch ineffizienter gewesen. Also sie haben es einfach nicht geschafft, um das auf Deutsch zu übersetzen, den Ball in Bewegung zu bringen, aus der Bewegung raus sich offensive Optionen zu generieren und damit dann auch in Probleme gekommen, das Ganze effizient abzuschließen. Kann man das so kurz fassen, Jens?
Das kann man so fassen. Es ist halt so, wenn eine Mannschaft switcht, dann ist es bei unserer Guard-Power einfach realistisch, dass man versucht, im 1 gegen 1 einen Vorteil zu kreieren, im besten Fall in die Zone kommt und dann das Mismatch ausnutzt. Das ist der erste Punkt. Ich habe hier noch andere Zahlen. Und zwar rufe ich jetzt mal die Zahlen auf aus Isolation gegen Australien. Gegen Australien hatte die Mannschaft 24 Isolations. Das, beim heutigen Spiel waren es 27, also vergleichbares Volumen. Ebenfalls Switch All Defense. Gegen Australien hat man 33 Punkte gemacht und gegen Lettland 16. Hälfte. Bedeutet
kurzer Schmunzler zwischendurch.
Bedeutet, wenn wir diesen Sieg gegen Australien mitnehmen und sagen, tolle Leistung und wir sind wieder wer und wie toll haben wir gespielt, dann müssen wir auch damit rechnen, dass wir vergleichbar den Switch attackieren gegen eine lettische Mannschaft, die alles switcht, meines Erachtens auch überraschend, dass man mit einem der schwächsten Verteidiger der NBA das Vertrauen hat, gegen Dennis Schröder ins 1 gegen 1 zu gehen und dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, daraus mehr Kapital zu schlagen, weil Würfe oder Korbleger, der Dennis hat ja 4 Korbleger verlegt, die er easy macht und dann sind es schon mal 8 Punkte, also Rechtskorbleger, wo er den Bertans stehen lässt oder auch den Smith stehen lässt und dann fallen die nicht. Und that's the story of the game.
Mhm. Was würdest du dazu sagen, Jens, dass die Offense doch relativ statisch war? Es wurde im Vergleich zu allen anderen 5 Spielen, die bisher gespielt wurden, meiner Ansicht nach deutlich mehr gedribbelt und der Ball ist weniger geteilt worden. Oder war das einfach ein falscher Eindruck?
Ich glaube, also das kommt wirklich immer darauf an, welche Verteidigung spielt der Gegner und bei einer Switch-All-Defense gibt es auch nicht so viel Platz, den Ball wirklich bewegen zu lassen. Was ich sagen kann, ist, dass man definitiv daran arbeiten muss, dass mehr Spielerbewegung abseits vom Ball passiert. Und ich glaube, Dennis Schröder ist da der Erste, der sich das Spiel anschauen wird und dann seine Aktionen bewerten wird und dann schaut man sich an, was hat funktioniert, was ist ein guter Wurf, was ist ein schlechter Wurf und dann geht's da weiter. Du hast auch einen O-Ton von ihm, glaube ich, Stacki.
Genau, den haben wir vorhin schon gespielt im Intro. Eines der schlechtesten Spiele, die er überhaupt je gespielt hat in seiner Karriere, hat er gesagt, was, glaube ich, jeder gesehen hat. Ich hatte das Problem damit bei diesem Spiel, weil es ist ja kein Ding, ein schlechtes Spiel abzuliefern. Vor allem, wenn du einer der Starspieler bist, die Mannschaft verlässt sich auf dich, dann stehst du natürlich unweigerlich auf der ganz großen Bühne. Und dann so ein Spiel abzuliefern, fällt dann natürlich mehr auf, wie jetzt beispielsweise ein Joe Vogtmann, der für mich auch ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert hat. Auch ein Plus-Minus-Wert von -11 rausgegangen ist. Der fällt nur nicht so auf. Andererseits müssen wir natürlich auch sagen, dass Dennis früher in seinen früheren Tagen dafür bekannt war, es mit der Brechstange zu versuchen, sich irgendwie in dieses Spiel reinzuackern. Und ich habe aus meiner Sicht zumindest das Gefühl, dass ein Führungsspieler Führung übernehmen muss, wenn er vor allem dein Spezialgebiet das Scoring ist, dann musst du das auch machen, dann musst du es auch forcieren, wenn du die ersten 3-4 Würfe nicht getroffen hast, auch den 9. oder 10. noch nehmen. Nur wenn es dann anstatt wie bisher 13,6 Würfe pro Spiel, dann in diesem Spiel plötzlich 26 sind und du aber nur 4 davon getroffen hast, dann hast du halt ein großes Problem. Dann hast du es mit der Sprechstange versucht. Ich finde vor allem im 4. Viertel, als dann nochmal dieser Run gekommen ist, wo die Letten rangekommen sind, auch dieser letzte Angriff, den da Dennis Schröder versucht hat auszuspielen, das war alles nicht so im Flow. Und ich glaube, das war dann auch das, was viele bemängelt haben, ganz allgemein auf Twitter oder sonst irgendwo, wo man das gelesen hat, dass er versucht hat zu übernehmen, aber mit der Brechstange. Und wenn es an einem Tag mal nicht funktioniert und du hast das schlechteste Karrierespiel gerade am Laufen, dann ist mit der Brechstange zu versuchen, ist dann aus meiner Sicht zumindest die falsche Taktik. Hast du da irgendwie Statistiken, wo du sagen kannst, so war es, so war es nicht?
Ja, die letzten 9 Possessions in den letzten 5 Minuten haben Mills nur 5 Punkte kreiert. Darunter war ein And-One, gemachter Korbleger. Okay. Ich sag mal so, vielleicht kann man sagen, dass es einfach einen Ticken zu viel gewollt hat und dann das Mismatch geritten hat. Meines Erachtens hat er auch gut Zeit von der Uhr genommen. Dann haben die wieder ein paar Würfe getroffen. Da ist dann auch schon ein bisschen was mit reingespielt. Ich finde das jetzt keine schlechte Strategie, ein Mismatch zu suchen. Das ist auch das, Robert, du warst unter Trinchieri bei vielen Bayern-Spielen in der Halle. So hat Trinchieri jedes Euroleague-Playoff-Spiel beendet, das knapp war mit Wade Baldwin. Du hast deinen schnellen Spieler probiert, einen Mismatch zu handeln. Das ist das, was in der NBA passiert. Das ist das, was Luka Doncic macht. Das ist das, was ein Shai Gilgeous-Alexander hier in den letzten 5 Minuten macht. Ich finde das keine schlechte Strategie, insbesondere dann, wenn du jedes Mal einen Wurf und eine Offensiv-Rebound-Möglichkeit bekommst.
Ja, ich fand es nur aus dem Hinblick schlecht, weil es andere Optionen gegeben hat, die in diesem Spiel viel besser funktioniert haben als dieses Isolation-Play. Das war nur ein Bauchgefühl. Jetzt ist es statistisch nach dem Spiel auch belegt, dass die ISOs überhaupt nicht funktioniert haben, dass sie auch viel zu viel gespielt wurden. Und da vielleicht eher mit dieser Line-Up zu spielen, die super funktioniert hat, und da ein bisschen mehr Flexibilität auch im Coaching zu haben und zu sagen, Mensch, Dennis funktioniert heute überhaupt nicht. Ich probiere es weiterhin mit Lo, Bonga, Wagner, Thiemann. Das war aus meiner Sicht die Top 5, die sich gefunden hat während dieses vierten Viertels, wo es auch diesen großen Run dann gab, um den ersten 11-Punkte-Vorsprung herzustellen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut von Gordy Herbert gewünscht, um zu sagen, Dennis ist unser Star, keine Frage, aber vielleicht musste dann die letzten Minuten nicht auf dem Spielfeld stehen, sondern wir kriegen das auch anders gewuppt. Wie hast du das wahrgenommen, Robert?
Ganz ähnlich. Ich habe ja diesen Tweet gemacht, wo ich geschrieben habe, Deutschland hat dieses Spiel trotz Dennis Schröder gewonnen. Der ist natürlich ein Stück weit überspitzt vielleicht, aber ich bleibe hier bei meiner Meinung, auch wenn es viel Gegenwind gab. Dieses 0 von 9 zur Halbzeit, okay, das passiert. Wir hatten in der Halbzeit in unserer WhatsApp-Gruppe auch Kontakt und waren uns alle einig, okay, so eine Halbzeit wird Dennis Schröder nicht nochmal spielen. Er kam dann raus im dritten Viertel, hat es wieder versucht, dann kam auch mal ein Layup, der ging in Transition, aber prinzipiell ist der Wurf nicht gefallen und die Layups sind nicht gefallen. Dann ging er auch wieder auf die Bank, dann kam die von dir angesprochene gut funktionierende Formation, wo man sich auf 11, 14 Punkte absetzen konnte. Dann bringt ihn Gordy Herbert auch wieder zurück, was auch legitim ist, deinen Starting Point Guard dann wieder zu bringen. Aber dann hätte ich mir auch gewünscht, nachdem die nächsten 2, 3 Aktionen wieder unerfolgreich geendet sind, okay, nimm ihn wieder raus. Ich glaube, das hätte das Ende dieses Spiels für die deutsche Mannschaft deutlich weniger nervenzehrend machen können. Einfach weil Dennis nicht den Tag hatte, den er die ersten 5 Spiele hatte. Er hat 5 Spiele lang auf MVP-Niveau agiert. Für mich war er bis dahin oder ist es immer noch ein Top 5, Top 3 MVP-Kandidat in diesem Turnier. Aber da muss man eben sagen, die deutsche Mannschaft hat andere Optionen, die haben gut funktioniert. Da hätte ich auch Gordy Herbert in die Pflicht genommen, ihn da vielleicht draußen zu lassen. Aber am Ende ist es ja gut gegangen. Das muss man auch sagen. Das Spiel wurde gewonnen. Das heißt, morgen wird vermutlich niemanden mehr das Wie zum Erfolg gegen Lettland interessieren. Aber das war einfach ein Spiel, wo die vorher von dir angesprochene Brechstange doch ein bisschen zu sehr rausgeholt wurde für meinen Geschmack und man hätte es einfacher haben können. Ich glaube aber auch, dass Dennis Schröder, er hat es ja selbst gepostet, er hat es gesagt im Insta Live, es war das schlechteste Spiel seiner Karriere, dass ihm das gegen die Amerikaner im Halbfinale nicht nochmal passieren wird. Und er hat aber auch zeitgleich gesagt, es war auch ein Erfolg aller anderen 11 Spieler, das aufzufangen. Und das, glaube ich, muss man auch hervorheben. Diese deutsche Mannschaft hat es geschafft, ein Spiel, ein Do-or-Die-Spiel zu gewinnen gegen eine wirklich unangenehme gegnerische Mannschaft, obwohl ihr Star 4 von 26 geht. Und das zeigt die Qualität dieser deutschen Mannschaft. Die Spanier haben das nicht geschafft, die Brasilianer haben das nicht geschafft, die Franzosen haben das nicht geschafft. Die deutsche Mannschaft hat es irgendwie hinbekommen und das ist das, was zählt.
Jens, ganz kurz noch, vor deiner, vielleicht kannst du es mit in deine Antwort einbinden. Wir hatten nämlich eine Hörerfrage genau zu dem Thema von Chris Aust. Der hat gefragt, war es ein Coaching-Fehler, die Starting Five so lange spielen zu lassen? Insbesondere Dennis Schröder, die zweite Fünf war gut. Mit Dennis war es eher statisch. Vielleicht kannst du es irgendwie mit einbinden, wenn du zu dem Thema noch was sagen wolltest.
Also ich habe persönlich als Head Coach in der Regionalliga gecoacht. Ich habe ein BBL-Spiel gecoacht und habe unzählige Spiele als Analyst oder als Assistant Coach gemacht. Ich persönlich hätte nicht die Eier gehabt, um Dennis Schröder in der entscheidenden Phase auf die Bank zu setzen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass du mit einer Mannschaft, mit deiner Starting Five, mit deinem Starspieler lebst und im Zweifel stirbst. Das ist meine Meinung. Ich sehe, es gibt viele andere Meinungen, aber ich habe auch schon ganz viele Spiele gesehen, wo dann alle irgendwo hinglotzen, aber niemand schaut auf den Korb. Ja? Mhm. Wenn ihr euch mal genau das Spiel gegen Australien anschaut, da gab es immer wieder Situationen, da guckt jeder nur auf den Dennis. Wo ist der Dennis? Wo ist der Dennis? Wo ist der Dirk früher? Ja, da hat jeder noch nicht mal auf den Korb geschaut, sondern nur geschaut, wem kann ich jetzt, wann kann ich dem Dirk jetzt den Ball geben? Und in so einer Mannschaft, die du so konstruierst, dann zu sagen, jetzt nehmen wir einen anderen Spieler, der jetzt uns zu Olympia schießen soll. I doubt it. Also da muss ich echt sagen, das kann man von außen so beurteilen, warum hat er nicht einfach dieses und jenes? Es ist einfach zu kritisieren.
Genau.
Aber Svetislav Pesic hat richtig auf die Mütze bekommen von den serbischen Medien, als er einen Sub gemacht hat, der ausschließlich ein Defensiv-Sub war, weil er einen Stop gebraucht hat. Dann hat er den Stop bekommen, aber es gab dann keine Spielunterbrechung, um Bogdanovic wieder reinzubringen. Und dann war er zu lange auf der Bank und dann hast du das Spiel verloren. Und dann was? Und dann sagt jeder, wie kann man einen Spieler, der die ganze Weltmeisterschaft alles weggerockt hat, wie kann man denn den auf die Bank setzen? Wie blöd ist der Trainer?
Genau, ich glaube, das ist dann auch die Antwort auf die Frage von Chris aus. Das war kein Coaching-Fehler aus deiner Sicht. Und ich glaube, dass es da einfach um Verantwortlichkeit geht und wer die Verantwortung für was übernehmen möchte. Weil wenn Deutschland dieses Spiel verloren gehabt hätte, hätte jeder gesagt, Dennis Schröder hat dieses Spiel verloren, hat uns dieses Spiel verloren, weil er es mit der Brechstange erzwingen wollte. Wenn Gordy Herbert aber Dennis Schröder nicht spielen lässt, sondern auf der Bank lässt und das Spiel geht dir verloren, dann hat Gordy Herbert das Spiel verloren. Weil der muss dann dafür die Verantwortung übernehmen, genau dieses Pesic-Bogdanovic-Ding da. Also ich glaube, dass es da, dass man gerade in Notsituationen, da gebe ich dir recht, oder in besonders druckvollen Situationen, auf Altbewährtes zurückgreifen soll, weil da einfach Mechanismen greifen, die tief in diesen Spielern drin sind und du brauchst einen Leader, auf den du dich verlassen kannst. Das tut die Mannschaft, glaube ich, auch. Andererseits bin ich da anderer Meinung als du und sage, wenn ein Star so einen schlechten Tag hat und wenn es Michael Jordan ist, dann lasse ich den trotzdem auf der Bank. Meine Meinung, ich bin aber auch nicht an der Seitenlinie. Dürft ruhig...
Vor allem, Jens, lass mich ganz kurz einhaken. Du sagst, du brauchst einen Spieler, der mich zu Olympia wirft. Ich glaube, das hätte es gar nicht gebraucht in dieser Schlussphase. Die Deutschen hatten 5, 6, 7 Minuten in diesem Spiel, wo diese Fesseln ein bisschen abgefallen waren, wo dieser Flow da war, wo man auf 14 Punkte weg war. Und ich glaube, hätte man das hier noch weiter laufen lassen, wäre es gar nicht zu dieser Crunch-Time gekommen und man hätte das Spiel relativ entspannt zu Ende spielen können. Aber das ist alles nur konjunktiv. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das Spiel von Dennis Schröder war nix. Der kann es besser, er wird es besser machen und wir werden ihn auch im Halbfinale gegen die USA besser sehen und besser brauchen.
Ja, letzter Punkt aus wissenschaftlicher Perspektive wollte ich noch anfügen. Wen das weiter interessiert, den verweise ich auf eine Studie zu Freiwürfen unter Pressure, Performing Under Pressure. Und da hat sich herausgestellt, dass NBA Prospects in der NCAA schlechter geworfen haben, weil sie additional pressure hatten, zusätzlichen Druck. Diesen zusätzlichen Druck hatte Dennis Schröder heute auch.
Ja. Also wäre vielleicht ein Argument dafür gewesen, ihn nicht spielen zu lassen. Aber er hat ihn spielen lassen. Sie haben das Spiel gewonnen. Und damit kann man eigentlich unter dem Strich nur sagen, ja, war dann vielleicht knapper, als es hätte sein müssen. Aber alles richtig gemacht, weil you never know, was sonst passiert wäre. Von daher müssen wir dann Haken dran machen, sagen, die haben das Ding gewonnen. Dennis Schröder hat es vielleicht nicht gewonnen. Vielleicht hat er es auch am Schluss gewonnen mit irgendwas, was wir nicht sehen. Was hätte, wäre, könnte passieren, hätte sein können. Ist so, wie es gelaufen ist, ist es optimal. Deutschland steht im WM-Halbfinale. Dazu würde ich gerne noch zwei Sachen mit euch besprechen. Dann können wir dich auch bald entlassen, Jens. Bei dir ist, glaube ich, wieder spät, ne?
Ja, kurz vor 12.
Ja, also, das schaffen wir noch. Das ist unsere normale Aufnahmezeit bei Big Post Game. Ich will noch ganz kurz über, Robert hat das vorhin so schön gesagt nochmal, die Bank ist eine Bank. Darüber würde ich gerne nochmal sprechen, auch über die Spieler, die nicht ganz an der Spitze stehen, die nicht entweder Haue oder die Lorbeeren bekommen, sondern bei den Spielern, bei denen es wirklich drum geht, einfach den Unterbau zu liefern, wenn es bei den Starspielern nicht läuft, diesen Support zu bringen. Und da will ich gerne ein paar rausheben. Zum einen ganz vorne dran Johannes Thiemann, der mal wieder ein brutal starkes Spiel abgeliefert hat. Ich habe den gesehen, als er aus Baunach nach Ludwigsburg gewechselt ist, das erste Mal. Und da hat er schon relativ viel gespielt unter John Patrick, was sehr ungewöhnlich ist für junge Spieler, zumindest damals. Hätte mir damals jemand gesagt, der performt im WM-Viertelfinale so, hätte ich ihm einen doppelten Vogel gezeigt. Aber auch wenn man mir letzte Saison gesagt hätte, dass der in einem WM-Viertelfinale so performt, hätte ich ihm wahrscheinlich noch so einen halben Vogel gezeigt. Durchaus immer wieder überraschend und einer, der zu diesem breiten Supporting-Cast gehört, oder Jens?
Johannes Thiemann, fast 20 Minuten plus minus 9,2. Wenn er auf dem Feld steht, macht Deutschland 18 Punkte mehr pro 40 Minuten. Ich glaube, das sagt alles aus.
Was ist da so ein Referenzwert von anderen Bankspielern? Hast du da irgendwas, woran man sich da orientieren kann? Also was ist normal, sage ich mal?
Das kommt ja ganz drauf an, für wen du spielst.
Ja klar. Deswegen vielleicht irgendwie ein normal Beispiel.
Normal wäre 0,0. Nein, also Spaß beiseite. Was ist normal? So in der Mannschaft ist es, wenn ich jetzt auf die Zahlen schaue, zwischen also 6, 7 vielleicht, sowas, das wäre der Schnitt. Also insgesamt ist die Mannschaft bei plus minus 17,5.
Okay.
Pro Spiel.
Okay.
Pro 40 Minuten dann. Aber das ist ja mit JT dabei.
Ja, klar.
Könntest es ausrechnen, aber ich habe eigentlich keinen Bock.
Nee, alles gut. Wie gesagt, es ist ja kurz vor 12. Aber ich glaube, sein Einfluss ist unbestritten sehr groß. Und auch mit dieser Performance, die er da geliefert hat, ist er übrigens, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, in der Starting Five unseres Viertelfinals drin als einer der Big Men, weil er da wirklich grandios abgeliefert hat. Zu diesem Supporting Cast zähle ich auch Mo Wagner, der ebenfalls von der Bank kommt, wieder für 18 Minuten gegangen ist, 12 Punkte, 4 Rebounds, aber ich glaube, seinen emotionalen Wert, den kann man am Fernseher nur erahnen, du wirst ihn vor Ort noch ein bisschen mehr spüren, glaube ich. Was zeichnet ihn aus?
Ja, super Energizer, wenn wir jetzt JT angesprochen haben, dann ist der Mo bei einer Minute weniger bei plus 11. Ja, ich rechne die beiden einfach mal zusammen, weil sie ja viel zusammen spielen. Der eine wirft 25 von 40, der andere wirft 18 von 25. Mo zieht natürlich extrem viele Freiwürfe. Kein Spieler hat mehr Freiwürfe geworfen als Moritz Wagner. Ja, 27 Freiwürfe, er kommt an die Linie, holt 9 Offensiv-Rebound. Das sind alles Accumulated Stats, also 1,5 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Da ist nur Theis ein Ticken besser. Die beiden Jungs bringen so viel Energie, so viel Dampf und ich finde, das ist genau das, was die Nationalmannschaft, was eine exzellente Nationalmannschaft braucht, zwei Lineups.
Ja.
Eine Bench, eine Starting Five. Und die Starting Five, nur um das mal in Perspektive zu rücken, mit Franz Wagner noch in der Lineup, war bei der Eurobasket plus 29 auf 100 Possessions. Also die hat alles weggeschossen. Und jetzt haben wir eine Bank. Und dann ist natürlich immer die Frage, gegen wen tritt auch diese Bank an und gegen wen tritt die Starting Five an? Ja? Ja. Also Australien spielt halt mit Paddy Mills und Josh Giddey und mit all den Jungs, die richtig gut zocken können in der Starting Five, aber hinten rücken sie dann ab. Wenn der Dennis gegen den Nick Kay oder wen auch immer geht, dann hat der keine Chance.
Ja. Robert, drei weitere Spieler, die wir noch vielleicht rausheben können. Es ist ein sehr breiter Supporting-Cast, deswegen müssen wir da auch natürlich drüber sprechen. Maodo Loh heute mit so einem okayen Spiel, hat diesen Run eingeleitet mit der Five, mit der auf dem Feld stand. Der heute, ja, nicht optimal unterwegs, aber ich glaube trotzdem ganz ordentliches, stabiles Spiel abgeliefert, obwohl es Schwierigkeiten gab beim Reinkommen. Aber auch noch zwei weitere Spieler, über die wir sprechen sollten. Drei weitere Spieler, sorry. Andy Obst, der absolut abliefert. Justus Hollatz und Isaac Bongard, den ich auch mal zum Supporting Cast noch mit dazu zähle. Nicht immer in der Starting Five unterwegs, wenn jetzt Franz Wagner fit wäre, wäre er da nicht. Die drei Jungs, über die müssen wir unbedingt noch sprechen, weil sie auch alle drei natürlich BBL-Vergangenheit hatten und Euroleague-Zukunft vor sich haben.
Ja, also Andy Obst, das können wir, glaube ich, festhalten, ist im Turnier so richtig angekommen. Er hatte ein paar Probleme reinzukommen, aber jetzt auch gegen die Letten wieder ganz, ganz wichtige Aktionen in ganz entscheidenden Zeitpunkten. Den Wurf von außen gesetzt, aber auch mal im Zug zum Korb ein Layup gemacht, in der Defense seinen Mann vor sich gehalten. Also der hat sich wirklich in dieses Turnier reingefuchst. Isi Bonga, finde ich, spielt durch die Bank ein starkes Turnier. In diesem Spiel gegen die Letten ist jetzt offensiv der Wurf nicht gefallen. Er hatte ein paar freie Dreier aus der Ecke. Ich denke, man kann zuversichtlich sein, dass das künftig wieder passieren wird. Das war in den vergangenen Spielen ja auch der Fall. Und Justus Hollatz als Backup-Spielmacher von der Bank. Mehr Spielanteile, als vielleicht viele erwartet haben. Jetzt gegen die Letten waren es nur 4 Minuten, aber auch in diesen 4 Minuten ist Gutes passiert. Er hatte diesen Stil, wo er dann den Layup zwar nicht verwandeln kann, aber auch er bringt eine neue Facette von der Bank ins Spiel und er war mitverantwortlich, dass dieser Run eingeleitet wurde. Zeigt auch sein Plus-Minus-Wert in diesen 4 Minuten, wo er auf dem Feld war, +9 gegangen. Jens hat es gesagt, das ist eine Mannschaft aus einer ganz klaren Starting Five und einer Bank, die dahinter steht und in der jeder seine Rolle erkennt. Das, glaube ich, ist die große Stärke der deutschen Mannschaft.
Und für mich kristallisiert sich jetzt auch nochmal deutlicher raus, was viele schon die ganze Zeit sagen. Isi Bonga, als er aus der NBA wieder gekommen ist, haben viele von dieser Allzweckwaffe gesprochen und wie stark er ist und dass er überall spielen kann, das hat man schon gesehen, aber ich fand seinen direkten Einfluss auf diese Euroleague-Mannschaft der Bayern, war natürlich auch immer zwischendurch mal wieder verletzt, war noch nicht so krass und ich finde, das kommt jetzt bei dieser WM wie so unter dem Brennglas raus. Ich habe Isi Bonga, muss ich sagen, ich glaube noch nie so gut gesehen wie bei dieser Weltmeisterschaft. Vielleicht habe ich auch einfach nicht genug Spiele von ihm gesehen, aber bei ihm kommt es mir so vor und auch bei Andy Obst, finde ich, sieht man diese Entwicklung von einer Zielscheibe in der Euroleague, gegen den oft gespielt wurde, weil er nicht der beste Defender war, zu einem sehr stabilen Defender, der vorne die Dinger reinschweißt und sich jetzt auch noch angewöhnt hat, ab und zu mal den Drive zu suchen, wenn die Leute ihm zu nah auf den Zehen stehen, oder Jens? Bei denen, ich finde, also fällt mir jetzt zumindest bei der WM extrem auf, wie viel besser die geworden sind.
Ja, wir können das alles mal auch in Zahlen festhalten. Robert, du hast angesprochen, Isi Bonga, er wirft 3 Dreier pro Spiel, er trifft diese mit 39%. Unglaublich wichtig. Ja. Ich spreche auch an Nils Giffey, 2,4 Dreier, 42%. Dann Justus Hollatz, 10 Minuten oder 9,5 Minuten pro Spiel, das ist wahrscheinlich mehr als die meisten Leute erwartet haben, +7,3 in der Plus-Minus-Bilanz. Ja. Andy Obst, muss ich nichts erzählen. 4,5 Dreier, 44%. Und wenn man all das zusammenfasst, dann sieht man hier bei den Team-Averages, dass die Benchpoints bei den Deutschen bei 40 sind und die des Gegners sind bei etwas weniger als 27. Jetzt muss man, da darf man den statistischen Fehler nicht machen, dass es spielt ja nicht immer gleich viel Bank beim Gegner wie bei der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn es da mal den ein oder anderen Blowout gibt. Aber es gibt schon mal so eine Richtung an, wo man sieht, okay, die Bank, die kreiert hier ganz schön viel und macht defensiv einen tollen Job.
Ja, und selbst wenn die Bank nicht so viel spielt und das nicht direkt vergleichbar ist, sieht man trotzdem, finde ich, daran, dass die Bank vielleicht auch mehr spielt als beim Gegner. Und das spricht ja auch wieder dafür, dass du einen breiteren Kader hast, der nicht so weit auseinander ist im Niveau, sondern dass du immer neue Leute reinfeuern kannst, die eben ihre Spezialaufgaben haben und die auch toll erledigen. Lass uns jetzt noch in Richtung Halbfinale vorausblicken, denn die deutsche Mannschaft steht zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale. Das letzte Mal, ich glaube, es können sich noch viele dran erinnern, an diesen grandiosen, ich glaube, Viertelfinalsieg war das da gegen die Spanier. Nowitzki über Garbajosa, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt das, Jens? Du warst noch der Älteste von uns dabei.
Oh, danke dafür. ich glaube, das war das Halbfinale. Ich glaube, es war Halbfinale Europameisterschaft.
Ah ja, okay. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal seit 21 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale. Justus Hollatz übrigens und Franz Wagner waren dabei. Wie alt, Robert?
Es kommt wieder auf den Tisch, wie alt wir sind und wie jung die Kerle noch sind. Die sind jetzt Anfang 20. Oh Gott, war die lange.
Ja, wir sind beide Jahrgang 2001, kann ich dir sagen.
Gerade geboren.
Genau, ein Jahr alt.
Das war die WM in Indianapolis.
Richtig, richtig. Serbien damals übrigens Weltmeister, also auch da die Serben und die Deutschen in einem WM-Halbfinale. Deutschland spielt gegen die USA. Da wollen wir jetzt noch ganz kurz vorausgucken. Jens, ich habe es vorhin schon gesagt, die 1-gegen-1 Verteidigung gefühlt aus meiner Sicht nicht so griffig, nicht so gut wie in den letzten Spielen. Das wird gegen die Amis, glaube ich, das A und O werden, oder?
Ja. Lass mich noch eine Sache nachschieben. Ich habe gerade den Wikipedia-Eintrag Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Ich sehe hier überall keine Teilnahme und dann steht immer nur Vorrunde raus. Also es ist die besten Ergebnisse chronologisch sind Spiel um Platz 11, Spiel um Platz 7 und Spiel um Platz 3, also vom Erfolg. Also die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt auf internationalem Level hat sie sich noch nicht wirklich den Namen gemacht. Okay, weiter geht's. Woran lag's? Das Ziel war, diese Catch-and-Shoot-Würfe zu verhindern von den Letten. Das bedeutet, man hat auch keine halbe Hilfe gegeben. Das hat den Job der Center-Spieler etwas schwieriger gemacht. Da muss man jetzt gegen die Amerikaner einen Weg finden. Ob das jetzt wirklich der Switch ist, ist ja gar nicht gesagt. Man kann auch andere, die Nationalmannschaft hat, ist ja jede Verteidigungsform sehr gut gespielt, noch kein hohes Zonenvolumen, aber neues Spiel. Das ist ja auch das Interessante bei einer Weltmeisterschaft. Du triffst hier wirklich immer auf unterschiedliche Basketballkulturen. Ja? Da hast du die skandinavische Schule, da hast du die Japaner, dann kommen jetzt die Amerikaner, die im individuellen Basketball wirklich Schaden anrichten können. Also die Italiener haben gestern gar kein Land gesehen, weil die Amerikaner einfach den Ball, die haben im Schnitt 30 Fast-Break-Punkte erstmal. Okay,
also 13 in der BBL sind es ja eher so 13 bis 15 Punkte maximal, ne? Fast-Break-Punkte.
Und dann ist eine gute, 15 Punkte wäre Alba Berlin.
Ja, also sehr gute Fast-Break-Offense.
Genau, und ja, die Amerikaner haben 30.
Ja.
Okay. Und der Rest von den Amerikanern ist dann Early Isolation. Und wenn jetzt so ein Brandon Ingram ins 1 gegen 1 geht, das ist ja deren Brot und Butter. Wir wissen alle, wie die Amerikaner spielen. Das sind individuell exzellente Basketballer.
Ja.
Und die können ihren eigenen Wurf kreieren. Da musst du irgendwas finden.
Ja.
Und das wird das Trainerteam finden.
Ja.
Einen Ansatz zu bekommen.
Und du selbst kannst, glaube ich, genau, ich glaube auch, dass du selbst auch über die Offense lösen kannst, indem du erstens hochprozentig triffst. Gut, das ist natürlich kein Geheimnis. Ist immer gut, wenn du hochprozentig triffst. Aber dann müssen sie schon mal den Ball aus dem Netz nehmen und daraus dann versuchen, schnell zu spielen. Das funktioniert richtig, immer schon nicht so gut. Harten Offensiv-Rebound crashen, dass sie da auch Probleme kriegen. Ja. Auch viele Leute brauchen, die du bindest dadurch quasi, die auch mit zum Rebound müssen, weil sie sonst so viel herschenken. Das sind schon mal so ein paar kleine Ansatzpunkte, mit denen man es versuchen kann, die Amerikaner zu schlagen. Aber Robert, du hast es ganz gut gesagt. Ich glaube, wir hatten das unter uns geschrieben, wo du gesagt hast, so 2 von 10 Spiele kann es geben, wo die Deutschen die Amerikaner schlagen können, oder?
Ich glaube, die Vorzeichen sind einfach gänzlich anders als dieses Viertelfinale. Das war jetzt wirklich ein Do-or-Die-Spiel, das die Deutschen gegen die Letten gewonnen haben. Ein sehr schwieriges Spiel, wo man auch in der Favoritenrolle war. Jeder hat erwartet, ja, die Letten, die musst du schlagen. Jetzt bist du in dem Halbfinale. Das heißt, du spielst sicher um eine Medaille und du spielst gegen die Amerikaner, wo du in jedem Fall Außenseiter bist, auch wenn du als einzige Nation im Turnier noch ungeschlagen bist. Du bist Außenseiter gegen Team USA. Und ich glaube, dass das der Mannschaft auch gut tun wird, frei aufzuspielen. Man hat sie in der Vorbereitung gespielt in Abu Dhabi, hat da wirklich gut ausgesehen über 3,5 Viertel. Ich glaube, der deutschen Mannschaft muss nicht Angst und Bange sein vor Team USA. Man kann jetzt befreit aufspielen und ich freue mich sehr auf dieses Spiel, denn ich glaube, man kann in dem Spiel wieder nur gewinnen.
Jens, sind die Amis so schlagbar wie selten zuvor für eine deutsche Mannschaft?
Ja, für eine deutsche Mannschaft deshalb so sehr, weil die deutsche Mannschaft so gut ist wie selten zuvor.
Genau, und die Amis nicht in Optimalbesetzung da sind, was sie eigentlich bei Weltmeisterschaften nie sind.
Das sind sie bei Weltmeisterschaften eigentlich nie. Ich habe bei uns auch geschrieben, was ist die Hauptmetrik für die Amerikaner? Das ist die Turnover-Rate vom Gegner. Ja, diese Offensive, da kann man jetzt keine Coaching-Klinik draus machen. Also das ist einfach Basketball, der in der NBA gespielt wird. Man kann dazu sagen, es ist Zocken, aber es ist halt Zocken von einem Spieler, der 30 Millionen dafür bekommt und der weiß, wie man zockt. Also haben sie da schon eine freie Linie. Und wenn man das jetzt mal anschaut, die haben eine Turnover-Rate vom Gegner von 18%. Okay, das bedeutet, du greifst fünfmal an und einmal ist der Ball weg. Und das bedeutet schon mal Fast Break Dunk oder sonst was. Auf der anderen Seite, eine Mannschaft, die vergleichbar hohe Turnover-Rate hat, ist übrigens Serbien. Und von Serbien wissen wir alle, wo deren Steckenpferd ist. Also immer in der Verteidigung. Mannschaften von Svetislav Pesic erst recht immer in der Verteidigung. Und die Amerikaner haben halt dazu noch eine sehr gute Offensive.
Ja. Okay, da dürfen wir also sehr gespannt sein, was uns dann da erwartet, was für ein Spiel. Die Deutschen auf jeden Fall als Underdog, das können wir schon mal sagen. Und in diesen Rollen haben sie sich immer besonders gut gefunden. Und ich habe auch das Gefühl, ist auch nur ein Bauchgefühl, dass Dennis Schröder in solchen Spielen gegen die absoluten Topstars immer nochmal diese 3% entdeckt, die ihn dann zu einem wirklichen Weltstar machen auf dieser Bühne. Also beispielsweise gegen Luca oder gegen Patty Mills oder gegen den Markan oder so, finde ich, entdeckt er dann immer nochmal so 3% den Tiger im Tank, um dann da voll abzufeuern. Wir hoffen darauf, dass er aus diesem Spiel das Positive mitnimmt, dass es besser geht und die Deutschen dann besser zusammenspielen, nur 10 Assists. Das spricht, glaube ich, für die Fehler, die die deutsche Mannschaft auch gemacht hat bei diesem Sieg gegen die Letten. Die deutsche Mannschaft steht im WM-Halbfinale. Das ist die Nachricht und darauf sind wir alle sehr gespannt. Jens, danke dir auf jeden Fall auf die Philippinen schon mal. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Das zu übrigens sehr guter Zeit läuft, dieses Spiel für die Deutschen. Ich hoffe, dass da die Einschaltquote nochmal nach oben knallt und wir dann dort sehr vielen Leuten ein geiles Spiel bieten können. Die deutsche Nationalmannschaft und ihr da in Manila. Jens, mach's gut.
Super.
Danke dir.
Bis dann.
Yo, ciao. Danke dir. Gute Nacht. Ciao.
Das also Jens Leutenecker und unser ausführliches Gespräch über dieses Spiel. Wir haben auch schon vorausgeblickt auf Deutschland gegen die USA. Das ist also das Halbfinale dann. Das erste seit 21 Jahren. Ich muss das immer wieder sagen, weil es mich echt vom Hocker haut. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen auf der Bremse noch, auf dieser Euphoriebremse gewesen, weil ich immer dachte, wenn dann so ein Do-or-Die-Spiel mal hinten runter geht, dann bist du ruckzuck weg und dann zählt auch dein 5-0 davor nichts. Was heißt nichts, aber dann ist es schon irgendwie eine Enttäuschung. Jetzt aber ist Halbfinale und das hört sich doch ziemlich geil an. Lass uns noch kurz die anderen Viertelfinals auch einordnen. Die sind nämlich schnell erzählt, um dann auch noch aufs andere Halbfinale kurz einzugehen. Ruppi, USA, Italien, ganz klare Geschichte, oder?
Ja, mega klar. 100-63. Die Italiener nie mit einer Chance. Also sie hatten ja durchaus am Anfang ein paar freie Würfe und es gab mal Lücken in der US-Defense. Die war Italien nicht in der Lage auszunutzen. Konnten da keinen Druck aufbauen. Und dann hat sich dann doch die Klasse, die individuelle Klasse, das Talent die spielerische Qualität und auch vor allem die Athletik der US-Boys durchgesetzt.
Ja, mir hat so ein bisschen dieses italienische Feuer gefehlt, das man von Pozzecco eigentlich kennt, vom Coach, der das auch auf die Mannschaft übertragen kann, aber da war sehr wenig Kampf mit dabei. Die haben sich relativ schnell aufgegeben, sind da auch in ihre Einzelteile zerfallen über diese Partie. Das war nicht so schön. Übrigens, das ein Argument, finde ich zumindest, in allen Viertelfinals fast gesehen, bis auf das Deutsche, das wirklich knapp war, dass hohe Spiele dann doch auch zustande kommen, gerade in so Do-or-Die-Spielen. Ein Achtelfinale dafür einzuführen, dann hättest du vielleicht zwei Runden, wo es ausschließlich hohe Siege geben würde. Das wäre nicht so schön. Von daher, diese zweite Gruppenphase aus meiner Sicht da, das spricht da auch nochmal dafür. Aber das
eine
neulich
Frage
schon
dazu noch, ja, wo mich mal eure Meinung interessieren würde. Die Amerikaner hatten ja kurz vor Schluss noch diesen durch die Beine Alley-oop von Tyrese Halliburton auf Paolo Banchero. Ich glaube, es war Banchero. Wie fandet ihr das? Demütigend oder kann man machen?
Ja, kann man schon machen. Ist ja, geht, ja, es ist, es kann man schon machen. Es ist jetzt nicht die ganz feine Art, aber warum nicht noch ein bisschen rumzaubern? Die Fans sind, hat Jens auch vorher nochmal berichtet, ausschließlich wegen den US-Boys da, um die zu sehen, und warum dann nicht noch ein paar Highlights mehr liefern? Ich finde das nicht so wild, muss ich ehrlich sagen.
Kann man machen. Und die Amis waren angeknipst nach dieser Niederlage am Ende der Zwischenrunde gegen die Litauer, haben vor allem defensiv deutlich angezogen, nachdem sie gegen Litauen über 100 kassiert hatten, jetzt die Italiener bei gut 60 zu halten. Das war eine ganz deutliche Sache.
Serbien, gutes Stichwort, und Litauen. Robert, wie hast du das Spiel gesehen?
Wow, hochklassiges Spiel mit extrem guten Serben. Wahnsinn. Also, wie die gespielt haben, die Litauer dominiert haben in der zweiten Halbzeit. Das muss man ganz klar so sagen. Bogdan Bogdanovic allen voran, aber auch die gesamte Breite im serbischen Kader. Also, Gudoric extrem gut gewesen, Milutinov stark gewesen gegen Valančiūnas. In der Höhe für mich doch überraschender Sieg, aber vielleicht hatten die Litauer doch den Großteil ihres Pulvers in der Zwischenrunde beim Sieg gegen die Amerikaner verschossen. So steht am Ende eine knapp 20 Punkte Niederlage, 87-68, gegen wirklich starke Serben, die gegen, um aufs letzte Viertelfinale überzuleiten, Kanada vielleicht gar keine schlechten Karten haben im Halbfinale, um dann um die ganz große Ananas zu spielen, nämlich nicht um die goldene, sondern um den WM-Pokal. Die Serben, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, die sind richtig gut in Form.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Slowenien-Kanada war nämlich das letzte Viertelfinale. Ruppi, Slowenien mit einer ordentlichen Leistung, um dann aber irgendwie wieder auseinanderzubrechen, wie gegen die Deutschen. Also ich finde, bei den Slowenien ist so ein Trend da, auf der einen Seite entweder komplett zusammenzuhalten und das Ding wie eine Kanonenkugel durchzuschießen, das ganze Spiel, oder auseinander zu blättern wie alter Putz, oder?
Ja, man merkt so ein bisschen, sind so lang drin, wie Doncic noch Unterstützung bekommt, wie die ihn flankierenden Shooter auch treffen. Doncic gegen Shea war sicherlich ein sehr spektakuläres Duell. Dahinter kamen bei den Slowenen aber relativ wenig und Kanada hat da wesentlich mehr Qualität. Keine wirkliche Überraschung. So ein Spieler wie Luka Doncic kann ja auch mal so ein K.O.-Spiel gewinnen, wenn er noch exzellenter spielt. Aber in dem Fall war der Qualitätsunterschied zu groß. Und Slowenien, wir hatten es ein paar Mal thematisiert, nicht mehr mit dem ganz so starken Kader wie in den vergangenen Jahren. Sie haben Luka, da sind sie immer gefährlich. Hatte sie auch sehr, sehr deutlich auf der Rechnung. Aber Kanada ist nochmal eine andere Hausnummer.
Mhm. Ja, und vor allem dieses andauernde Lamentieren, sich in eine vermeintliche Opferrolle begeben, das war wirklich schwer nur noch auszuhalten in der zweiten Halbzeit. Doncic ist dann ja auch mit zwei Technischen geflogen. Prepelic war kurz davor. Ja, also da haben sie sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Das ist das, was wir im Laufe des Turniers immer wieder gesehen haben, dass die Slowenen sehr viel mit anderen Dingen als mit sich selbst beschäftigt sind. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie die Quittung bekommen haben von wirklich starken Kanadiern, Shai Gilgeous-Alexander an der Spitze. Mhm.
Robert, was machen wir jetzt mit der Partie zwischen Kanada und Serbien? Also vielleicht erstmal ganz kurz, Donnerstag geht es ja noch in den Qualifikations-, in den Platzierungsspielen weiter. Da wollen wir jetzt erstmal nicht größer drauf eingehen. Das machen wir dann nach dem gespielten Halbfinale, wie das dann da ausging und wie es da weitergeht. Aber was machen wir jetzt mit dem anderen Halbfinale? Serbien gegen Kanada, das kann, glaube ich, wieder so ein Clash werden. Ich halte die Serben für stärker als die Slowenen, vor allem, weil sie auch sehr harte Verteidigung spielen, die Kanadier für ihre athletische, aber auch gleichzeitig taffe Art des Basketballspielens bekannt. Was machen wir mit dem Spiel? Was wird das für ein Halbfinale?
Für mich ein absolutes 50-50-Spiel. Die Serben für mich in der Tiefe die bessere Mannschaft, die Kanadier in der Spitze, natürlich mit Shai Gilgeous-Alexander, der auch gegen die Slowenen wirklich eine absolute Monster-Performance aufgelegt hat. Da wird die Tagesform Ausschlag geben. Ich vermag das Spiel nicht vorherzusagen.
Vorhersagen musst du es nicht, aber tippen musst du. Ruppi, du auch. Ich hole euch mal aus der Reserve. Haben wir so nicht abgesprochen. Beide Halbfinals einmal durchtippen, bitte. Plus späteren Sieger.
Mit Ergebnis, mit Tendenz oder?
Mit ganz genauem Ergebnis, bitte. Nein, Quatsch. Also, sag einfach, wer gewinnt und ob es knapp ist oder innerhalb von 10 Punkten oder außerhalb von 10 Punkten. Das reicht uns.
Kanada-Serbien sehe ich Kanada vorn. Innerhalb von 10 Punkten, aber ich sehe sie schon relativ sicher vorn. Die Serben haben bislang sicherlich wirklich einen guten Basketball gespielt, hatten nicht den schwierigsten Weg ins Halbfinale. Das sah alles ganz ordentlich aus und die haben natürlich bewiesene Fieberspieler. Aber wie Robert meinte, die Qualität in der Spitze, da können sie nicht mithalten mit den Kanadiern. Ich glaube, das wird schon ausschlaggebend sein. Das andere Halbfinale, das ist so ein bisschen Kopf gegen Herz. Der Kopf sagt doch, die US-Amerikaner machen das außerhalb von 10 Punkten, fürchte ich. Also wir haben dann Finale USA-Kanada und wer gewinnt das? Ich bin der ganze Zeit schon auf dem Vorwege der größte Kanada-Bandwagoner überhaupt gewesen und sage auch, Kanada hat im Finale den besten Spieler auf dem Feld mit Shai Gilgeous-Alexander. Ach, und irgendwie haben mich die letzten Spiele doch so ein bisschen von abgebracht und ich tendiere zur USA, wenngleich ich es Kanada mehr wünsche. Und dann im Spielplatz 3 gewinnt Deutschland gegen Serbien.
Robert?
Ja, dann gehe ich im Halbfinale mit den Serben. Hätte schon Charme irgendwie dieser Last Dance von Svetislav Pesic ohne Jokic, ohne Micic, ohne Lucic da ins Finale einzuziehen. Wie gesagt, ist ein 50-50-Spiel, aber wenn Rupi auf die Kanadier tippt, tippe ich auf die Serben. Im anderen Spiel, ich befürchte auch, dass es die USA regeln wird. Aber Deutschland holt dann in einem dramatischen Spiel um Platz 3 die Bronzemedaille, weil die Kanadier, glaube ich, dann, denen ist das dann egal.
Weltmeister?
Weltmeister wird die USA.
Stucky.
Halte ich dagegen. Deutschland-Serbien im WM-Finale. Deutschland wird Weltmeister und Clash of the Americans gibt es dann im Spiel um Platz 3. Und die Kanadier schlagen Team USA in ihrer Lieblingssportart, also in der amerikanischen Lieblingssportart. Okay.
Basketball die Lieblingssportart? Ich glaube Football, oder?
Ja, aber auf jeden Fall ist es in Kanada nicht Lieblingssportart. Ja. Ich glaube, es ist schon höher gerankt in den USA, von daher.
Das stimmt.
Hierzu noch eine Hörerfrage, sehr interessant, die wollen wir natürlich noch mit einbinden. Dann Andreas Geim hat gefragt, würde Steve Kerr einen oder mehrere Spieler von Team Deutschland im Team USA spielen lassen? Wenn ja, wen?
Boah, klar.
Hau mal raus, Ruppi.
Jeder einen Pick.
Bevor du Dennis Schröder sagst, sage ich Franz Wagner.
Er macht schon 2 Picks. Okay. Wagner, Schröder, ja klar, oder Robert?
Andi Obst.
Ja, Schröder, Mo Wagner kann ich mir auch noch vorstellen, dass der eben auch wegen dieser Art und Weise des Spielens, weil er das auch sehr gut kennt, dort mitspielen könnte. Sehr gut sogar mitspielen könnte. Daniel Theis vielleicht.
Schöne
noch.
Gedankenspiele.
Ja.
Welchen US-Amerikaner würdet ihr denn nehmen?
Gute Frage. Ich finde Banchero immer ziemlich cool zum Zugucken, obwohl der jetzt noch nicht so die Top-WM spielt. Der macht mir immer Spaß.
Mir gefällt Halliburton.
Der gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Aber wenn du Halliburton nimmst, dann nehme ich denjenigen, der fast Deutscher geworden wäre mit Austin Reeves.
Auch guter Take. Anscheinend hatten Austin Reeves und Dennis Schröder noch vor ein paar Tagen Kontakt.
Ja.
Bin also auch mal gespannt, wie es dann da abgeht auf dem Spielfeld. Gut, jetzt haben wir.
Am Freitag werden sie wieder Kontakt haben.
Am Freitag werden sie wieder Kontakt haben. Da sogar ein bisschen enger als nur kurz in der Zwischenkonversation. Dann haben wir noch eine ganz kurze Meldung von euch. Die wollen wir euch natürlich mitgeben. Die U18 der Jungs ist im 3x3 Weltmeister geworden. Vielleicht telefonieren ja die Herren mal kurz rein und fragen, wie das geschafft wurde. Die Mannschaft aus Simon Feneberg, Fabian Giesmann, Tebbe Möller und Sebastian Schwachhofer haben das Ding am Schluss gewonnen. Coach Robert Birkenhagen, beziehungsweise 3x3 Disziplintrainer, so wird das genannt. Und Fabian Giesmann ist übrigens auch noch MVP der Weltmeisterschaft geworden. Also,
das ist ein wahnsinnig krassen Funfact über die Birkenhagen-Familie, eine Basketballfamilie aus Hannover oder in der Nähe von Hannover raushauen.
Ja,
mein Vater heißt nämlich Klaus Birkenhagen und sämtliche Söhne heißen mit zweiten Namen auch Klaus.
Schön. Danke. Danke für diesen grandiosen Beitrag.
Grüße und Glückwünsche auf jeden Fall. Er hat mich sehr gefreut.
Absolut. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Herzlichen Glückwunsch da. Und dann dürfen wir jetzt noch abtauchen in eine XXL Overtime. Wir haben nämlich mit einem lettischen Basketballjournalisten, mit Andrejs Silins, gesprochen, wie denn eigentlich der lettische Basketball so aufgestellt ist, wie das im Land gerade aussieht mit dieser WM, da sie das Überraschungsteam sind. Wir haben ja da schon mal in den Kapverden nach oder auf den Kapverden nachgehört. Jetzt hören wir also in Lettland nach und vielleicht erfolgt ja das nochmal in ein paar anderen Ländern. Da gibt's also die Stories, die wir so am TV nicht sehen. Jetzt viel Spaß bei der Overtime und dann hören wir uns nach dem Halbfinalsieg hoffentlich gegen die USA. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sportlich und jetzt schon mal ein Tschüss, Tschüss, bis bald.
So now we got Andrejs Silins here from the Latvia Radiant Station, basketball expert. Andrejs, my condolences. How heartbroken are you after that loss?
I mean, it's still an achievement for Latvian basketball. We are first time in the World Cup and no one expected us to go this far. So we are still proud of our team and the team is proud of our fans and vice versa. So we still have something to fight for and I hope we will have enough in us still to do it.
I mean, don't want to talk about that long about the game, but that last shot by Bertrands, did you see it going in?
You never know with Davis. tonight he was making shots, especially in the first half of the game. He was like 5 for 6 or something like that. And then in the second half, he missed some more shots. But you know, he's a sniper. He's a shooter. He will do it. So he can definitely make these shots. Unfortunately, he didn't this time.
But to be honest, this World Cup so far has been fantastic for Latvia. No one even expected you guys making it out of the first group stage, nevertheless out of the second. Now you're here in the quarterfinals, like you say, still have to play for the fifth spot and your ticket for the Olympic qualification tournament. I think you already got that.
Yeah, we have it already, but yes. You know, every victory will help us to gain our positions in the world ranking, because I think the FIBA world ranking was the main reason why we had such a death group in the group stage, because we just were not high enough in the rankings.
How's the atmosphere right now in Latvia? I mean, I know Latvia's big ice hockey country, for example, but today, how many people watch the games? What about basketball in Latvia?
You know, basketball definitely has a tradition. We are the first champions of Eurobasket in 1935, so it goes way back. Of course, nowadays, things have changed. And since we gain our independence back, basketball has grown slowly but surely. And I think, you know, if we speak about the national team, then this is the all-time high for the national team in the modern day history.
So, and you made it all without Kristaps Porzingis, the absolutely star player. So that's really a tough achievement.
We didn't have Kristaps. We didn't have Richard Slomash. You probably know if you follow German basketball. He was also playing for Oldenburg this year.
Yep.
Yeah. And he was supposed to be on the team for sure. He was our leader in the qualification tournament, so there was no question he would make the team and be a force on the court as well. So we didn't have him. Dairis Bertans, the older Bertans brother, our captain, injured himself in the second game early, and he's out since then. So I think that is also one of the reasons we didn't have a capacity for this game against you guys. You just had more depth. We had like seven and a half player rotation. And that was one of the reasons, I think.
How big was this success, or how big is this success for the EuroBasket 2025? It's one of the groups will be played in Latvia as well. So you're the host. You're the host country of one of the groups. And how big is this success? For this EuroBasket group, for the mood in the country.
I think basketball is on the rise now, also from the mood wise, let's say, or it's like the on the high. Basketball is a hype thing now in Latvia. We will actually have not only a group stage for EuroBasket, we will also host the final stage. So the next EuroBasket champions will be crowned here in Riga. So that's a big thing, because previously in 2015 we had one group stage here in Riga, and then the final stage was held in France. This time we will, you know, have all the best games and the best of the best here in our homeland. Hopefully we will have all the best players available. Probably Dairis Bertans, our captain, will have his last tournament in the national team, so that's also a big thing. He and also Davis, so both Bertans brothers, are like the symbols of Latvian national team at the moment. Of course, we all hope that Porzingis will be available, because that's no secret. With Porzingis or without Porzingis, these are two different teams.
Yeah.
Do you think it was even kind of an advantage or obviously a disadvantage that Porzingis wasn't at the World Cup? I mean, he is physically, he's still supporting the team, but he's not on the court.
The first thing, I think, the fact that he's there with the team speaks a lot about him, about him as a person and his will to be in the national team, with the national team, with the guys and playing for national team. Even though he can't because of an injury this time. But, with him, I think maybe we would be more predictable. Without him, we are more unpredictable. We have different guys who can take over the games late in the late game situations, like Žagars and Zorix and Schmitz and Gražulis. We have all these guys who can do damage for opponents in the late game situations. So that's, if we look at it like this, then it's an advantage. But I think no coach would deny an opportunity to have a Porzingis in the team.
I mean, obviously, we have to talk about Žagars, who's playing a fantastic World Cup, kind of like out of nowhere. He's still not under contract yet. Now we're hearing that teams from Spain are interested, even teams from Germany, Bonn and Ulm, shown interest in him. Did anyone expect that kind of play from Artur Žagars?
I mean, I know him when he was 12, because I helped to run camps for kids, and he was there when he was 12. Every coach in that camp was super hyped about him already then. It was like 10 years ago. And he went to Badalona in Spain, had had some injuries, and it definitely didn't help him. He did great on under 18 European Championship, where he was in the All-Star 5, and you know, the leader of a team which went to the final. After that, yes, the injuries played part in his development. Also, I think he was not happy in the situation in Badalona. And finally, when you know his agent and Badalona, you know, finally understood that he had to move somewhere else, I think that was great for him. He had a great season last year in Lithuania, and so probably for the world stage, it's a big surprise for basketball fans who are not following basketball on a daily basis and deep enough. Maybe it's also a surprise here in Latvia, but for us, for the guys who follow basketball pretty much on a daily basis and who are in the basketball scene, we knew what's in him. It was just a question of time. And I think the timing for him is great.
It could be better.
Yeah.
I think you had the tweet, really funny tweet, that Žagars once played a team Dennis Schröder owned, and today Žagars owned Dennis Schröder. It was you, right?
Yeah. I mean, it was great to see Dennis in the mixed zone after the game, hugging Žagars and hyping him for the media. So that was nice to see. I think Dennis also didn't play the best game of his career tonight, so yeah, he can be.
He said it was the worst game of his career.
Yeah.
Let's be honest. Okay, last question, Andres. I always wondered about the connection of the Baltic countries. How is it? Is Latvia and Lithuania, is it a derby, a rivalry? Or do you think or do you hope they do it the best way they can?
When
I mean,
in
basketball, for sure. Yeah.
Yeah. When we meet each other, then of course it's a Baltic derby, the big derby. We are like the little brothers that always wants to win, the big brother. Lately we have done it, not this year. This year we lost to them just before the World Cup by 30, I think. But previously we have won them. But of course they are like the basketball's religion in Lithuania. It's not like that here in Latvia. We are brothers, let's say it like that. We cheer for each other when each of us play other teams, and of course when we face each other, then it's a different story.
And one more, talking about the Latvian Federation, we also have my personal history now with the Latvian Federation after the Porzingis World Cup out, but later I was told that the Latvian Federation didn't allow journalists going to practice. They were kind of pissed about some questions being asked. What's the current state of the Latvian Basketball Federation? Is it the right surrounding for young players developing themselves and hosting the Eurobasket in 2 years? Is it just problematic in terms of media?
No, there's no problem with media as well. It was just one case. There was, let's say, not the best time for Coach Banky, because it was time when it became clear that Kristaps will not play. And it was just, you know, from both sides, from the coach and also from the journalist, there could be done a better job. But there has been no problems with journalists, with media. And even there was even a case before the game versus Spain. I'm not there, but Latvian radio colleague was there. So he told me that Spain didn't allow any players to give interviews after the practice to Latvian media or to any media in English. And then the next practice was for Latvia, and the Latvian team manager knew about it. And so he didn't want to, he defended the Latvian media and didn't want to go give Spanish media any Latvian players. So it was like a teamwork there.
Okay, I get it. Thanks for clarification.
Yeah. No, overall, it's in general, it's a good situation here in Latvia.
It's only you, Rupert. It's only you, Rupert.
Me, only me.
Yeah, you're pissing the federation off, Rupert.
I mean, it was a tense situation. We were not super excited about the way the the federation communicated this question about Porzingis. They kind of let himself to do the communication part and write the tweet about it, not to officially announce. Oh,
no problem. We still hear you.
Okay. I'm back. So of course we all have our mistakes. And I think that was one of the mistakes the federation did with all the situation surrounding the Porzingis case. Probably was not, the best thing to do.
Fine for me.
Perfect. Andres, thank you very much for your time, for being with us and sharing your informations about Latvian basketball. We keep being in touch.
Thank you, guys. Thank you.
Thanks a lot, and fingers crossed for you guys making the fifth place so much.
Yeah, I hope you guys will be in the final, actually. I really like your team.
How about winning the final?
yeah, definitely, for sure. Dennis will not play worse game than this, so...
Don't expect that.
You'll definitely... And France is back with like there was no injury. Didn't look any worse.
Yep.
Okay, see you on Friday.
Hey, guys.